besten Nachricht aller Zeiten, dem Wort Gottes. Worte von jemand, der das am Kreuz direkt mitbekommen hat. Wir lesen aus dem ersten Brief des Johannes, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 18 bis 29. Kinder, heißt es da, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt. Und dadurch wurde deutlich, dass letztendlich keiner von ihnen zu uns gehört. Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben. Und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Ich schreibe euch also nicht etwa deshalb, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre. Im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat. Wir haben das ewige Leben. Ich schreibe euch diese Dinge, um euch vor denen zu warnen, die versuchen, euch irre zu führen. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Das ist das Entscheidende, meine Kinder. Bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Unrechtes getan hat und sich in allem nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Soweit dieser Text aus dem ersten Johannesbrief. Ich möchte mit euch heute einen Teil der guten Nachricht anschauen, der manchmal so ein bisschen untergeht. Wenn wir an gute Nachricht, an Evangelium denken, dann denken wir, und das ist auch richtig so, zuallererst an Jesus Christus, an den Sohn Gottes, der für uns dort am Kreuz gestorben ist, der für uns die Erlösung erkauft hat, durch den wir Vergebung unserer Sünde haben. Wir denken vielleicht in einem zweiten Schritt dann auch an den Vater, mit dem er Jesus auch gerade in diesem Kreuzesgeschehen doch auch sehr viel Zwiesprache noch hält, ne? Mit dem er noch am Kreuz redet, von dem er sich gesandt weiß, von dem er sagt, ich bin gekommen, um euch den Vater zu zeigen, zu dem er uns den Weg frei macht. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer in der ganzen Geschichte ein bisschen untergeht und erstaunlicherweise vielleicht gerade und auch in der Pfingstgemeinde ist der Heilige Geist, der auch Teil dieser guten Nachricht ist. Und da möchte ich heute mit euch schon ein bisschen was anschauen und dann auch nach Pfingsten, das passt ja dann vom Thema her, nach Pfingsten dann nochmal ein bisschen näher auch angucken, was der Heilige Geist alles mit der guten Nachricht zu tun hat. Man denkt ja, Pfingstgemeinde, ne? Da wissen die alles über den Heiligen Geist. Da ist ja das sowieso das zentrale Thema schlechthin. Als wir vor einiger Zeit diesen Abend hatten, wo wir als Älteste mit den Delegierten der ACK zusammensaßen, da hat der Pfarrer Buck vom Kniebis so ein bisschen die ACK vorgestellt und er hat angefangen, über die Unterschiede zu reden, die es einfach so gibt, historisch gewachsen zwischen den Kirchen, und dazu hat er uns ein Bild mitgebracht aus einem Buch, das eigentlich für Konfis geschrieben ist. Und da wird die Kirche so in ihrer Geschichte dargestellt als ein Baum, der so anfängt mit einem Stamm und wo sich immer die Äste mehr verzweigen. Und da haben wir so die verschiedenen Richtungen, und das saßen dann auf dem Bild, saßen dann immer wieder so Leute drauf auf den einzelnen Ästen und haben so mit einem Satz erklärt, so was denn ihren Teil der Kirche so kennzeichnet. Ne? Ein Lutheraner hat was gesagt zu was das ausmacht, evangelisch zu sein. Ein Methodist hat was dazu gesagt auf seinem Ast, was es heißt, methodistisch zu sein. Und dann saß da oben der Pfingstler und hat gesagt in seiner Sprechblase drin, für uns ist das Wichtigste die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und da habe ich dann entschieden widersprochen. Und hat gesagt, also das ist was ganz Wichtiges und was ganz Tolles, dass wir das haben. Aber das Wichtigste ist es mit Sicherheit nicht. Das Wichtigste ist Jesus. Ja? Bei dem fängt es an und bei dem hört es auf. Das ist das Zentrale unseres Glaubens, was er getan hat. Tatsächlich, wenn man in der Geschichte unserer eigenen Bewegung zurückschaut, dann sieht man, dass von Anfang an die zentralen Bekenntnisse auch der Pfingstgemeinde sich immer an Jesus orientiert haben und nicht am Heiligen Geist. Ja? Da ging es immer, also es gab so ein vierfaches Bekenntnis, ne? Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus tauft mit dem Heiligen Geist und Jesus kommt wieder. Das war so das Zentralbekenntnis der Pfingstgemeinde immer. Da ging es um Jesus. Und selbst die Tatsache, dass wir die Taufe mit dem Heiligen Geist haben, war in Verbindung mit diesem Jesus, der tauft mit dem Heiligen Geist. Und trotzdem ist es vielleicht immer wieder gut, auch den mal in den Mittelpunkt zu rücken. Gottes Geist wohnt in mir, heißt der Titel meiner Predigt. Und ich möchte dich einfach einladen heute Morgen, vielleicht wieder neu einfach diesen Heiligen Geist, der in dir wohnt, und das ist Teil dieser guten Nachricht, wahrzunehmen. Zu schätzen, dass du durch ihn Gottes Kind bist. Und zu schätzen, dass er da ist, die ganze Zeit für dich. Und was ich heute Morgen machen möchte, so gar keine so furchtbar klassische, so 3-Punkte-Predigt. Deswegen gibt es heute auch keinen Lückentext im Predigtzettel. Und wenn du mitschreiben willst, wird es vielleicht ein bisschen komplizierter als sonst. Es hängt auch kein Lösungsblatt hinten. Ja? Genau. Jetzt ist gerade einige zum ersten Mal aufgefallen, dass es hinter Lösungsblätter gibt. Gell? Ja, was ich gern machen möchte mit dir, ist einfach mal zurückgehen in die Geschichte mit diesem Heiligen Geist und es mal von vorne raufrollen. Dieser Heilige Geist, der begegnet uns ja von Anfang der Bibel an, schon in der Schöpfung ist er dabei. 2. Vers der Bibel, ne? Der erste kennen alle, ne? Das weiß man immer, kriegt man immer hin, was im ersten Vers steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja? Das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Und im 2. Vers steht dann, dass die Erde noch wüst und leer war. Und dann steht, und der Geist schwebte über den Wassern. Also der ist von Anfang an schon mit beteiligt an diesem Schöpfungsgeschehen, als dann kurze Zeit drauf erzählt wird, wie Gott so als Höhepunkt auch seiner Schöpfungsaktion den Menschen schafft, da tritt der Heilige Geist ein, wo Gott dem Mensch seinen Lebensatem einhaucht, und der Atem ist im Hebräischen das gleiche Wort wie der Heilige Geist. Wo von Anfang an der mit beteiligt ist an diesem Lebensschaffenden, das Gott schafft. Und dann? Na, dann wird's ruhig. Pfingsten ist ja noch weit weg an dieser Sache. Ne? Wenn wir mal so grob überschlagen, sagen wir mal so, keine Ahnung, wann die Schöpfung war, können wir ja nicht datieren. Aber noch einiges im Kalender. Ne? Dann wird's erstmal ruhig. Ist er nicht mehr da, dieser Heilige Geist? Was macht er denn? Wenn man so ein bisschen genauer hinschaut und durchs Alte Testament durchblättert, dann stellt man fest, dass der Heilige Geist sehr wohl immer wieder auftaucht, auch in den Zeiten des Alten Testaments. Da gibt es immer wieder Menschen, von denen es heißt, naja, ganz unterschiedlich, da heißt, der Heilige Geist kam auf ihn. Oder der Heilige Geist ergriff von ihm Besitz. Oder er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Besondere Menschen, denen Gott eine ganz besondere Aufgabe gibt. Mose zum Beispiel, der ist der Held schlechthin im Alten Testament, der den Gott gebraucht, um sein Volk rauszuführen aus der Sklaverei, das dann das große Bild auch wird des Alten Testaments, das später neu ausgelegt wird im Neuen Testament. So wie Gott Israel rausholt aus der Sklaverei, so holt er uns raus aus der Sklaverei der Sünde, eben nicht durch Mose, sondern durch Jesus Christus. Aber dieser Held des Alten Testaments, dieser Mose, von dem heißt, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und als er dann irgendwann nicht mehr fertig wird mit allen seinen Aufgaben, weil das Volk doch groß ist und es viel zu tun wird, da holt er sich nicht eine Sekretärin, sondern da holt er sich gleich 70 Leute, die ihm zur Seite stehen. Und das Nächste, was passiert ist, die werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Josua, der Nachfolger Moses, kann man deswegen zum Nachfolger auswählen. Das sagt Gott dem Volk, den nehmt er als Nachfolger, weil den habe ich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und zwischendurch waren sie ja dann noch in der Wüste und da haben sie ja dann mitten in der Wüste diese Riesenaufgabe bekommen, jetzt plötzlich für diesen Gott, der ihnen begegnet ist auf dem Sinai, ein ganzes System aufzubauen mit einem Tempel, aber mit der Stiftshütte, mit diesem Zelt, also so eine Art transportabler Tempel sogar, ne? Ganz edel gearbeitet mit den besten Materialien, weil man für Gott ja nur das Beste nimmt. Das war ein Riesenprojekt, so ich meine so mitten in der Wüste mal kurz das Ganze zu machen. Und
das waren ja nicht irgendwie groß gebildete Leute, sondern das waren, kurze Zeit vorher waren das noch einfache Sklaven, Bauarbeiter. Wer war da überhaupt fähig, sowas zu leisten, so ein Projekt? Und als Mose dann schon zu Gott kommt mit seinen Fragen, da sagt Gott, kein Problem, Mose. Schau mal, da gibt es einen Mann, der heißt Bezalel, und den habe ich erfüllt mit meinem Heiligen Geist und der kann das alles. Nicht, weil er es gelernt hätte irgendwie, sondern weil Gottes Geist auf ihn kam. Du blätterst weiter in das Richterbuch und du findest die großen Richter, ob das jetzt Othniel ist oder Gideon oder Jephtha oder Simson. Von jedem heißt es in einem bestimmten Moment, als Gott sie dann gebraucht und da kam der Geist Gottes auf ihn. Und dann ist er plötzlich fähig, das Volk anzuführen, Menschen zu befreien, für Gott was zu tun. David wird gesalbt vom Samuel zum König und über Salbung reden wir gleich noch. Und der David heißt, im nächsten Moment wurde erfüllt mit dem Geist Gottes. Das gleiche übrigens, man glaubt es kaum, aber schon bei dem König vorher, der ja etwas unrühmlicher in die Geschichte eingegangen ist, bei dem Saul, bei dem den Gott dann verwerfen musste, weil er ungehorsam war. Aber selbst bei ihm heißt, Gott hat ihn erwählt, dann wird er gesalbt zum König und dann geht er, naja gut, dann geht er heim zunächst mal. Ja? Aber auf dem Weg nach Hause, da kommt plötzlich der Geist Gottes über ihn und er fängt an, Gott zu preisen und zu prophezeien und da passieren Dinge, die einfach nicht normal waren, weil Gottes Geist auf ihn kam. Die Propheten des Alten Testaments, die Bekannten und die weniger Bekannten, auf die heißt es immer wieder, da kam der Geist Gottes und er gebrauchte den. Das heißt, er taucht schon auf in diesen Zeilen. Vielleicht das stärkste Bild, das das Alte Testament überhaupt hat für diese ganze Geschichte mit dem Heiligen Geist, ist das Bild der Salbung. Das gab's, muss man sich einfach mal vorstellen, jetzt bildhaft. Was da passiert ist, wenn zum Beispiel ein Hohepriester eingesetzt wurde, wenn ein König eingesetzt wurde, wenn jemand eingesetzt wurde, um speziell für Gott da zu sein, da gab es dann irgendjemand, der kam mit dem Salbhorn, das war so ein großes Gefäß, gefüllt mit, naja, in der Hauptsache gefüllt mit Olivenöl, mit einer ganz speziellen Mischung, mit allen möglichen Duftstoffen und all. Gott hat es dann selber genau vorgeschrieben, wie man das zu mischen hat. Und dann kam der und als Zeichen für diesen Heiligen Geist Gottes, der jetzt kommt und die ganze Person nehmen und durchdringen soll, nahm man dann dieses Öl und hat es dem über den Kopf gekippt. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ihr Psalm 133 kennt. Das ist der Psalm, wo es darum geht, wie toll das ist, wenn Geschwister im Herrn sich eins werden. Ja? Da schreibt der Psalmschreiber, seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt im Bart. Und ich habe mir schon immer überlegt, wenn ich das jetzt schreiben müssen hätte, ja, als ein Lied zur Ehre Gottes und beschreiben mit einem ganz herrlichen Bild, wie toll das ist, wenn Menschen in Einheit beieinander sind, ob mir da wirklich dieses Bild eingefallen wird. Also müsst ihr euch mal wirklich ganz bildhaft vorstellen. Und wer da Schwierigkeiten hat, sich das bildhaft vorzustellen, der darf gerne zu mir nach vorne kommen. Ich habe eine ganze Flasche Olivenöl dabei. Und dann können wir die gern auch mal über jemand auskippen, so dass es überall runterläuft, im Bad und überall. Und da seht ihr, wie herrlich das dann ist, ja? Okay, vielleicht doch nicht, ja? Das ist ja ein seltsames Bild, das da kommt, ja? Man muss sich schon ein ganzes Stück reinfinden in die Gedankenwelt auch dieses Psalmschreibers, um zu verstehen, warum der, wie der das so toll finden kann. Also mir wird da als erstes einfallen, igitt, wie eklig, wenn dann alles klebt und alles so fettig ist, ne, und triefend. Aber der erinnert sich natürlich, der erinnert sich an Momente, wo genau das passiert ist. Wo Gott dann zum Beispiel einen Priester berufen hat oder einen König. Wo plötzlich für das ganze Volk klar war, Mann, Gott ist mitten bei uns, er ist da, er beruft Menschen aus unserer Mitte, er lässt uns nicht allein, sondern hier hat er Menschen eingesetzt, die ihm dienen werden, die für das ganze Volk da sein werden, wo klar werden wird, hier tut Gott was an uns. Das war ein ganz emotionaler Moment, nicht bloß für den, der da geduscht wurde mit Olivenöl, sondern für das ganze Volk, wenn der da stand und wenn das klar war, so wie jetzt symbolisch dieses Öl da runterläuft, so kommt Gott mit seiner ganzen Macht, mit seinem Geist, und er kommt auf jemanden von uns, einen einfachen Menschen, und macht aus dem mehr wie einen einfachen Menschen. Er macht aus dem seinen Diener. Er ist in dieser Person da für uns. Das ist was Gewaltiges. Und diese Emotion, die der Psalmschreiber da gefunden hat, die versucht er mit reinzupacken in das Bild und sagt, genauso toll wie der Moment ist es, wenn Brüder zusammen sind. Das war ein Höhepunkt im Leben Israels, wenn da jemand gesalbt wurde. Aber vor allem war es auch mehr als ein Symbol. Das sehen wir dann zum Beispiel beim David. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder, heißt es. Und in dem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Also das ist mehr als nur so eine symbolische Handlung. Ja, wir kommen, eine besondere Zeremonie in der Gemeinde, hier David steht vorne, wird mit Öl übergossen und dann sagen wir wünschen dir jetzt, dass das auch in Wirklichkeit passiert, dass Gottes Geist so kommt. Nein, sondern der kommt tatsächlich in diesem Moment. Das ist mehr als nur ein Symbol. Es wird dann so auch noch klar zu einer Sache, wo Gott Menschen auszeichnet, wo Gott Menschen beruft. Das wird zu einem Zeichen der Vollmacht. Als David später verfolgt wird von Saul, als er um sein Leben fürchten muss und umgekehrt dann von Gott aber auch Gelegenheiten bekommt, sehr nahe an diesen Saul heranzukommen, wo er Saul hätte töten können, da sagt David, nein, das mache ich nicht. Ich werde doch nicht den Gesalbten des Herrn anrühren. Das geht doch nicht. Dieser Mann, auf dem ruht die Salbung Gottes, den hat Gott mal mit seinem Geist gefüllt. An dem werde ich mich nicht vergreifen. Also es gibt ihn, den Heiligen Geist im Alten Testament. Der ist ja ganz stark am Arbeiten in dieser ganzen Sache. Aber doch fällt auf, je näher man ranguckt, dass es so Einzelereignisse sind. So ganz besondere Momente. Da wählt Gott Menschen aus und wir müssen uns immer wieder, wir kennen ja diese Geschichten aus dem Alten Testament und wir lesen sie mit unseren Kindern schon in der Kinderbibel und überall. Wir müssen uns schon immer auch wieder vor Augen führen, dass die Geschichten, die wir da lesen im Alten Testament, dass das nicht das Alltagserleben des Durchschnittsmenschen war, ja? Sondern dass diese Menschen, Gideon und Mose und David und Saul, dass es besondere Menschen waren und dass es ganz viele andere drumherum gab, die das nie erlebt haben in dieser Form, die nie so besonders von Gott berufen wurden, die nie das erlebt waren, dass sie gesalbt wurden für irgendwas oder dass Gottes Heiliger Geist plötzlich auf sie kommt und sie zu erfüllen. Und selbst bei diesen besonderen Menschen hier ist es ganz interessant, dass es einzelne davon gibt, wie hier den David, von dem das ausdrücklich erwähnt wird, dass Gottes Geist ihn nicht wieder verließ in diesem Moment. Viele andere haben das dann tatsächlich erlebt, dass Gott sie von einer Aufgabe berufen hat und zu dieser Aufgabe gab er seinen Heiligen Geist. Und wir stehen da und müssen annehmen, dass hinterher der Heilige Geist dann halt auch wieder weg war, weil die Aufgabe dann erledigt war. Das war schon eine seltsame Sache im Alten Testament. Aber mittendrin in all dem gab es dann auch immer wieder schon Menschen, die Gott so ein Stück weit vorausschauen lässt. Auf das, was kommt. Schon bei Mose, als die 70 Ältesten dann erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, da gibt es so eine Geschichte, ne? Der beruft dann die 70 Ältesten, die werden alle praktisch benannt und dann betet Mose mit ihnen, legt ihnen die Hände auf und dann kommt der Heilige Geist, nur dass bei dieser ganzen Gebets- und Handauflegungsveranstaltung dummerweise zwei von den 70 nicht dabei waren. Die waren irgendwie terminlich verhindert oder was auch immer, ja? Die waren im Lager, während Mose mit den anderen da draußen gebetet hat und die 68, die da waren, sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und die anderen, na, die waren halt nicht da. Und plötzlich passiert was ganz Interessantes, denn mitten im Lager, mitten da, wo die gerade zu ihren Alltagsgeschäften nachgehen oder was sind, da kommt auch der Heilige Geist. Und der erfüllt diese Menschen und allen drumherum ist klar, Mann, da passiert was. Gott ist am Wirken, der tut was in diesen Männern. Und einer, der es mitbekommt, ist der Josua, also der Vertraute des Mose. Und er kommt zu Mose und erzählt ihm, was da passiert ist und sagt, du, also das kann ja eigentlich nicht sein, ja? Die hätten ja hier zum Termin erscheinen müssen und das geht ja nicht hier, dass man der Heilige Geist das bekommt, wenn man gar nicht kommt und so, ja? Also Ordnung muss sein und so, ne? Das hätte ein guter Schwabe gegeben, der Josua. Ne, in dieser ganzen Geschichte, ja? Und dann dreht sich Mose zu diesem Josua, der sich so aufregt und fragt ihn, hast du Angst um mein Ansehen? Ich wäre froh, wenn alle Israeliten Propheten wären, wenn doch der Herr seinem ganzen Volk seinen Geist gegeben hätte, sagt Mose. Und diese Vorahnung, die bleibt so ein bisschen da. Die zieht sich dann durch die Propheten, findet so ihren Höhepunkt in der großen Prophezeiung vom Joel, die wir dann am Pfingsten erfüllt sehen, wo er sagt, es kommt die Zeit, sagt der Herr, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Aber das ist immer, es kommt die Zeit. Das ist noch keine Realität. Bisher sind es immer nur besondere Menschen. Und dann blättern wir die Seiten um und wir landen im Neuen Testament. Und plötzlich geht es Schlag auf Schlag. Wir lesen die Weihnachtsgeschichte, allen so vertraut. Und wir finden fast alle Personen der Weihnachtsgeschichte erfüllt mit dem Heiligen Geist. Maria, Elisabeth, Zacharias, Simeon, von allen heißt es, und der Heilige Geist erfüllte sie, oder der Heilige Geist kam auf sie. Johannes der Täufer wird geboren als Vorläufer Jesu, und schon bevor er überhaupt geboren wird, der wird seinem Vater ebenfalls durch den Heiligen Geist klar. Dieses Kind wird sein ganzes Leben schon von Mutterleib erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Das gab's noch nie sowas. Und wir merken, da passiert was, da fängt was an, sich zu verändern. Und dann kommt Jesus. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen mit diesem Jesus. Im Alten Testament haben wir immer diese Salbungsgeschichten gesehen, als Zeichen und auch als Begleitung von dem, wenn der Heilige Geist kommt. Ja? Man kann hier jetzt mal ins Neue Testament reinschauen und mal schauen, was im Neuen Testament über Salbung steht. Ja? Das wäre übrigens für Pfingster immer eine gute Übung, weil wir reden ganz viel über Salbung und haben oft gar keine Ahnung, über was wir da reden. Sollten wir mal reinschauen, was da drin steht im Neuen Testament. Und jetzt lernen wir einfach mal ein bisschen Griechisch. Ja? Im Griechisch gibt es ein Verb, das heißt krio, und das heißt salben. Und eine Form dieses Wortes, die kommt 499 Mal im Neuen Testament vor. Das ist eine ganze Menge für die paar Seiten, wo das tatsächlich sind. 499 Mal steht da nicht das Wort salben, sondern eine Form davon, die heißt der Gesalbte. Auf Griechisch heißt es übrigens, sollte euch nicht überraschen, Christos, der Gesalbte. Davon bekommen wir unser Wort Christus. Das wiederum nichts anderes als eine Übersetzung des hebräischen Wortes Maschiach ist, das ebenfalls der Gesalbte heißt. Ja, so wird Jesus ständig bezeichnet. Das ist der Gesalbte Gottes. Wenn es überhaupt jemals jemand gab, auf den der Begriff zu, also Saul und David sind da gar nichts dagegen. Das ist nicht irgendein Gesalbter, das ist der Gesalbte. Und immer in Verbindung mit diesem Heiligen Geist, der da kam. Bei der Taufe heißt es dann, in sichtbarer Gestalt kommt der Heilige Geist auf ihn herab wie eine Taube. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und dann, kennt ihr die Geschichte, nach der Taufe geht Jesus erstmal 40 Tage in die Wüste, und als er zurückkommt aus der Wüste, geht er heim in seine Heimat nach Nazareth, und er geht in die Synagoge und er ist dran und er schlägt die Schrift auf und liest, und was liest er? Er liest aus dem Jesaja, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist Ende des Zitats, und dann heißt es, Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagt er zu ihnen, ihr seid Zeugen. Und sagt, das bin ich, darum geht's. Ich bin der Gesalbte des Herrn. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Christus, der Gesalbte. 499 Mal im Neuen Testament. Und dieser Christus, dieser Gesalbte, er zieht dann durchs Land und er verspricht unter anderem auch all denen den Heiligen Geist, die ihm folgen werden, die an ihn glauben. Und jetzt machen wir die Statistik einfach mal weiter. Das Wort, das dem zugrunde liegt, krio, salben, kommt insgesamt 5 Mal im Neuen Testament vor. Das ist schon deutlich weniger wie 499. 5 Mal, und von diesen 5 Mal krio geht es 4 Mal um Jesus. Ja? 4 Mal geht es darum, dass Gott ihn gesalbt hat oder so. Und ein einziges Mal bezieht es sich auf jemand anders als Jesus, nämlich auf Menschen, die an Jesus glauben. Das steht im 2. Korinther 1, Vers 21. Dort schreibt Paulus, Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Einmal, ein einziger Vers über Salbung, über Salben im Neuen Testament, und dort heißt es, Gott
hat uns in Christus gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Und dann gibt es noch ein drittes Wort, das heißt Salbung, Charisma, nicht Charisma, das kennen viele, Charisma kommt von Charis, das heißt Gnade, und Charisma ist einfach eine Gnadengabe. Hier muss man das aus der A streichen, dann ist nur ein Chrisma, das heißt Salbung. Und dieses Wort kommt genau dreimal im Neuen Testament vor, und zwar nur in dem Text, den wir heute Morgen gelesen haben. Ausschließlich, alle drei Male im Neuen Testament stehen in diesem Text. Und was steht denn drin über Salbung im Neuen Testament? Es steht in Vers 20, 1. Johannes 2, Vers 20, euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben, und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Und im Vers 27, denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht mehr darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss, und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Wenn du jetzt gut mitgezählt hast, waren das bloß zweimal. Das liegt an der Übersetzung. Wenn man die Luther-Übersetzung dieses Verses liest, wird es klarer. Da steht, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Das waren alle dreimal, wo das Wort Salbung im Neuen Testament vorkommt. So, nach dieser ganzen Geschichte stellt sich die Frage, was machen damit? Was lernen wir daraus? Was macht der Heilige Geist und wie erleben wir diese Salbung in unserem Leben? Die Gesalbten des Neuen Testaments, neben Jesus Christus, der Gesalbte schlechthin Gottes ist, das sind nicht wie im Alten Testament besondere Einzelmomente. Besondere Menschen, die Gott zu einer besonderen Sache beruft. Da geht es nicht um ein besonders emotionales Erlebnis mit Gott, wo ich sage, das war ein, kann man durchaus hören in Pfingstkreisen, gesalbter Moment. Da war die Salbung besonders stark oder sonst was, sondern wenn das Neue Testament über Salbung redet, dann redet es über uns. Und zwar gar nicht im besonderen Sinn, sondern einfach im Gewöhnlichen. Wir sind die Gesalbten Gottes. Ich bin gesalbt, sagt mir Christus zu, weil Gottes Geist in mir wohnt. Und vielleicht muss ich neu lernen, das auch dann wahrzunehmen und zu verstehen, wenn gerade kein besonders gesalbter Moment ist, sondern auch in den anderen. Paulus schreibt uns, ihr steht jedoch nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Gottes Geist wohnt in mir. Im Alten Testament war das eine Ausnahme. Im Alten Testament war das was ganz Spezielles. Da gab es die Großzahl Menschen, die das nie erlebt haben. Und einzelne große Helden, die von sich reden machten, weil Gottes Geist auf sie kam. Im Neuen Testament verspricht Gott durch Jesus Christus allen Menschen, die sein Geschenk der Gnade annehmen, neues Leben. Und zu diesem neuen Leben gehört Gottes Geist, der in mir wohnt. Wer ist gesalbt von Gott? Wer hat es erlebt, dieses Salbungserlebnis des Neuen Testaments? Jesus Christus, ganz klar, und alle Menschen, die dieses neue Leben in Gott bekommen haben. Seltsam, sagst du dann. Und da, wieso gibt es dann diese Momente, dieser besonders, ich sage es in Anführungszeichen, gesalbt sind und andere nicht? Da meint man doch auch, Gott gibt in bestimmten Momenten so irgendwie mehr oder überhaupt erst seine Salbung, so wie es im Alten Testament halt war. Ich finde es übrigens immer ganz interessant, wie viel so manchmal sehr unüberlegte zeitgenössische Theologie einfach aus dem Alten Testament übernommen wird. Also wenn man in den ganzen Bereich, wo es um Lobpreis und Gott reinerleben gibt, da finde ich so viel, wo aus dem Alten Testament einfach genommen wird, ohne Bedenken, dass es zwischendurch ein neues Testament gab und sich manche Dinge geändert haben. Und es gibt ganz viele solche Theorien, gerade wenn er über so Dinge wie Salbung redet.
Ja, wenn ihr dann euch mal mit jemand auseinandersetzt, der das vertritt und sagt, zeig mir das doch mein Gotteswort, dann könnt ihr drauf zählen, da kommt eine alttestamentliche Stelle nach dem anderen, aber keine aus dem Neuen Testament. Wie ist es mit diesen besonderen Momenten im Neuen Testament? Die kommen da nicht vor. Versteht ihr das? Das Neue Testament hat nirgends einen Platz für besondere Salbung. Das gibt's da nicht. Müssen wir vielleicht nochmal zurück zu diesem Text, den wir am Anfang gelesen haben. Aus dem haben wir ja bis jetzt sehr wenig gemacht. Außer der Tatsache, dass da dreimal das Wort Salbung drin steht. Dieser Text ist Teil eines Briefes, den Johannes schreibt, schon in hohem Alter schreibt, an die Gemeinden in der Gegend von Ephesus, an Gemeinden, die gerade so mal wieder eine ganz neue Strömung erleben. Und zwar gibt es da besonders geistliche Christen. Menschen, die der Meinung sind, dass es auch im Christsein so durchaus verschiedene Stufen gibt. Und da gibt es die normalen Christen und dann gibt es die, die irgendwie noch ein Mehr von Gott bekommen haben, die mehr wissen von Gott, die mehr mit dem Geist erfüllt sind, die mehr Salbung haben und die was Besseres sind in dieser ganzen Geschichte. Das ist dort so weit gegangen, dass diese Menschen sich hinstellen und herunterschauen auf die anderen, dass diese Menschen von sich behaupten, ich bin ja so geistig, ich sündige nimmer. Ja, deswegen steht dann im ersten Kapitel dieser berühmte Vers, dass wenn wir von uns sagen, dass wir ohne Sünde sind, dann belügen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und diese Menschen sagen natürlich auch, sie sind so geistig und so gesalbt, dass sie mehr Wissen über Gott haben und jetzt sollen alle anderen doch bitte ihnen zuhören. Und an diese Gemeinde schreibt Johannes, ihr habt alle die Salbung. Gottes Geist wohnt in euch. Da braucht keiner kommen und sagen, Mann, weißt du, bist ja bloß so ein unwissender Christ und deswegen, wenn du die Salbung hättest, weißt, dann wäre das was anderes. Nee, sagt Johannes, Gottes Geist wohnt in dir. Du hast die Salbung. Da gibt es kein Besseres und mehr. Und alles, was du tun brauchst, und da sind wir seltsam, ne? Wieder beim Thema der letzten zwei Wochen, ist mit Jesus Christus verbunden bleiben. Und dann wird es schon, dann ist das schon richtig, diese ganze Sache. Und ich bringe das manchmal vielleicht gar nicht zusammen. Diese gesalbten Geschichten und das hier. Bis mir auffällt, dass das Problem vielleicht gar nicht hier drin liegt, sondern bei mir. Vielleicht ist ja das Problem einfach, dass es Momente gibt, wo ich das gar nicht wahrnehme, dass ich gesalbt bin. Und dass mir deswegen die paar Momente, wo ich das endlich kapiere, wo ich dann auch die Salbung spüre, dass mir die so besonders vorkommen in dem Moment. Aber dann habe ich ja eigentlich die ganze Sache auf den Kopf gestellt. Habe ich aus meinem großen Defizit, nämlich all den Momenten, wo ich nicht merke, dass Gott mich längst gesalbt hat, dass ich längst erfüllt bin mit seinem Heiligen Geist, habe ich da noch eine Tugend draus gemacht und das andere, die kleinen Lichtblicke dann zu Höhepunkten erhoben. Und ich glaube, was Gott mir neu zusprechen möchte, ist, dass es genau andersrum aussieht. Dass genau in den Momenten, wo ich so gern wo die Salbung erleben würde, weißt, wo das doch so toll wäre und uns mir einfach fehlt. Dass genau Gott mir dazu sagen möchte, du bist gesalbt, also mehr Salbung gibt's nicht, versteht er? Ja? Mein Heiliger Geist wohnt in dir. Es gibt kein Plus, was du noch brauchst und wenn du das jetzt hättest, dann wär's perfekt. Sondern ich wohne in dir und alles, was du tun musst, ist, bleib bei mir. Und da wird's gute Nachricht. Da wird es direkt angeknüpft an das vom Kreuz. Nämlich da fängt's an, wo ich Jesus am Kreuz begegnet bin, wo ich ihn angenommen habe, wo er mir neues Leben geschenkt hat. Da kam die Salbung und die ist da. Gott nimmt sie nicht zurück. Daran liegt's nicht. Vielleicht muss ich einfach wieder neu meine Augen öffnen und sagen, danke, Heiliger Geist, dass du da bist in meinem Leben. Ich möchte dich wahrnehmen, auch jetzt gerade in diesem Moment. Lasst uns beten. Jesus, wir kommen zu dir als dem Autor der guten Nachricht, an dem, der alles überhaupt erst möglich gemacht hat, durch deinen Tod vom Kreuz, in dem wir Vergebung gefunden haben und neues Leben. Und eben auch zu dem, der seinen Heiligen Geist
in unser Leben gibt und durch ihn in uns lebt. Du siehst, Herr, wie wir Menschen das oft gar nicht wahrnehmen. Wie das oft an uns vorbeigeht. Wie wir so oft auch unter dem Eindruck leben, es gibt so diese besonderen Momente, wo dein Heiliger Geist da ist und dann ist er vielleicht auch wieder weg. Du siehst auch die Momente, wo wir uns vielleicht ganz allein fühlen und uns wünschen würden, er wäre jetzt da, der Heilige Geist, die Salbung. Herr, lass uns wieder neu bewusst werden, dass du uns keinen Moment allein lässt. Mache uns wieder neu klar, dass dein Heiliger Geist in uns Wohnung genommen hat, als dieses neue Leben angefangen hat. Und Heiliger Geist, der du in uns lebst, komm und tu dein Werk. Veränder du uns, wirk du in uns. Lass du diese Salbung wirklich ganz durchdringen, unser Leben. Und da, wo wir bis jetzt nicht bereit waren, das zu sehen und auf dich einzugehen, da öffne uns Augen und Herzen. Ich danke dir, dass du da bist. Das ist wunderbar. Amen.